Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 648 des Audiocasts zu CC2TV. Ich habe mir heute wieder ein paar Themen ausgesucht. Ich weiß nicht, ob ich 100% die Corona vermeiden kann, aber ich will es mal versuchen. Die anderen machen das ja eigentlich zur Genüge. Es gibt ein paar Themen, die sehr interessant sind, beziehen sich auf neue elektrische Fahrzeuge beziehungsweise Technologien zur Speicherung für Energie für Fahrzeuge oder andere Geräte. Aber was rede ich lange? Wir fangen einfach mal damit an. Sicherlich werden viele der Zuhörer schon mal von einem Kondensator in der Elektrotechnik gehört haben. Ein Kondensator ist ein Bauteil, ja, welches Wechselspannung durchlässt und welches Gleichspannung sperrt und welches Ladungen speichern kann, welches sich also bei Anlegen einer Spannung einen Strom zieht und dann eine Ladung speichert, gemäß seiner Kapazität. Kondensatoren haben wir in allen elektronischen Schaltungen drin, die dienen zum Sieben, zum Filtern, zum Glätten, zum Trennen, zum alles Mögliche. Aber es gibt auch andere Technologien, und zwar die Doppelschichtkondensatoren. Sie werden auch Ultrakondensatoren oder Ultracaps genannt. Und eine Weiterentwicklung, die Superkondensatoren, die werden Supercaps genannt. Und diese kommen jetzt so ganz langsam in das Gesichtsfeld der Akkutechnologie. Denn irgendwo sind diese beiden Sachen sicher ähnlich. Ein Akku speichert elektrische Energie. Man lädt ihn auf und kann ihn anschließend wieder entladen, indem man die Ladung entnimmt. Ein Kondensator verhält sich im Prinzip genauso. Aber er hat keine Ermüdungserscheinung, den kann man zigtausende Mal aufladen und er verliert keine Kapazität im Gegensatz zu einem Akku. Und er lässt sich viel schneller aufladen und auch viel schneller entladen. Das bedeutet höhere Ströme. Und da gibt es ja Entwicklungen, die man jetzt für Fahrzeuge einsetzt. Zu irgendwelchen Bauteilen und zu allen Dingen, weil Fahrzeuge ja mittlerweile auch mit unterschiedlichen Betriebsspannungen in unterschiedlichen Bereichen des Fahrzeuges arbeiten. Aber kommen wir nochmal zurück auf die Ultrakondensatoren. Die Stromversorgung, die wir brauchen, zum Beispiel in Verbrennungsfahrzeugen für Start-Stopp-Anwendungen, das ist so eine Geschichte. Man stoppt und dann muss man schnell wieder starten. Das geht natürlich mit der Batterie, aber mit einem Kondensator kann man das mit höheren Strömen machen. Und er ist ja auch schnell wieder aufgeladen, wenn der Generator durch den Motor, durch den laufenden Motor angetrieben wird. Bei elektrischen Turboladern zum Beispiel wird das heute schon eingesetzt, diese Technologie. Turbolader, das sind also die Dinger, die die Außenluft in den Brennraum hineindrücken und nicht wie beim Saugmotor, der das selbst ansaugen muss. Und damit erreicht man eine Leistungssteigerung und einen besseren Wirkungsgrad. So, Ultrakondensatoren haben aber im Gegensatz zu Akkus kein Kobalt oder Lithium oder Alkalimetalle, sondern die Elektroden dieser Ultrakondensatoren bestehen aus Aktivkohle. Und das heißt, es werden weniger umweltschädliche Rohstoffe eingesetzt bei der Herstellung, was natürlich auch das Recyceln viel, viel einfacher macht, wenn man diese Elektroden später, die ja aus Kohle bestehen, aus Aktivkohle wieder ja entsorgen muss, beziehungsweise zerlegen muss. Und was da an Rohstoffen anfällt, das ist nur der Kohlenstoff und Aluminium. Das ist also ein sehr großer Vorteil. Ein weiterer Vorteil ist, dass diese Kondensatoren nicht explodieren können, nicht brennen können, wenn man einen Unfall hat und die werden beschädigt. Bei Lithium-Ionen-Akkus ist es ja etwas anders. Da hat es ja schon viele böse Brände gegeben und daraus folgend dann auch Explosionen. Jetzt ist es natürlich so, wir suchen ja für die Elektromobilität als Nachfolger für die Verbrennungsmotoren nach neuen Technologien. Diese Akkumulatoren, die wir heute haben, die haben eine relativ hohe Energiedichte. Die liegt irgendwo jenseits von 200 Wattstunden pro Kilogramm. Das ist bei den Ultrakondensatoren nicht so. Die liegen irgendwo im Bereich von 8 Wattstunden pro Kilogramm. Das heißt, die wären wesentlich schwerer und wesentlich größer als eine heutige Batterie. Die Batterien können deswegen bei gleicher Baugröße wesentlich länger Strom liefern, weil sie ganz einfach eine höhere Kapazität haben als ein solcher Kondensator. Man kann also über einen längeren Zeitraum damit zum Beispiel einen Motor oder irgendwelche anderen Geräte betreiben. Allerdings, was ich schon angesprochen habe, im Laufe der Zeit verlieren sie an Kapazität. Teilweise wird es auch schwieriger, sie aufzuladen, einfach weil die chemischen Prozesse in dem Akku die Struktur verändert haben und er nicht mehr so super ist, wie das am Anfang war. Bin ich auch nicht. Batterien, das heißt diese Akkus, die speichern ihre Energie chemisch. Die Ultrakondensatoren, die speichern die Energie durch Ladungstrennung. Das ist ein physikalischer Vorgang. Also etwas ganz anderes als die chemischen Akkus. Und daraus erklärt sich diese sehr hohe Stromstärke beim Laden und Entladen und die hohe Geschwindigkeit, mit der diese Ultrakondensatoren geladen werden können. Sie sind auch gegen niedrige Temperaturen nicht so empfindlich. Der normale Akku, die normale Batterie, verliert ja bei tiefen Temperaturen sehr schnell an Kapazität. Und das geht wirklich in die Prozente, je nach Temperatur bis zu 50%. Das ist ja nun schon mal eine Nummer. Aber all das nutzt ja nun nichts, wenn diese Ultrakondensatoren noch nicht in der Lage sind, in der gleichen Baugröße und im gleichen Gewicht die gleiche Energie zu speichern. Aber der Ansatz ist da und man ist noch relativ am Anfang bei dieser Entwicklung dieser Ultrakondensatoren und bei Hybridlösungen. Hier allerdings nicht Verbrennungsmotor, Elektromotor, sondern Batterie und Ultrakondensator. Da hat man schon eine ganze Menge Vorteile, die man zur Verfügung stellen kann. Man hat also die Batterie mit der hohen Kapazität und den Ultrakondensator, der schnell auf- und entladen werden kann mit dem hohen Strom. Und im Duo sind die Dinger jetzt mittlerweile schon in einigen Fahrzeugen verfügbar. Problem ist nur, Ultrakondensatoren sind auch noch teurer. Das heißt, die liegen im Moment im Preis so bei ungefähr 4.500 € pro Kilowattstunde. Wenn man sie irgendwo in die Nähe diese unserer Batterien bringen könnte, also deutlich unter 2.000 € pro Kilowattstunde, dann sehe vielleicht das auch noch anders aus, dass man sie in viel weiteren, mehreren Bereichen zum Einsatz bringen könnte und würde, und bei einer höheren Stückzahl würde sich dann auch der Preis noch weiter reduzieren. Also die Produktionsmethoden, die Fertigungsmethoden, die müssen im Grunde genommen noch optimiert werden, damit diese Ultrakondensatoren in Zukunft eventuell, und da deutet sich auch schon etwas an, dass ein großer Schritt kommt, in der Kapazität gegenüber dem Gewicht und der Größe des Volumens also doch konkurrenzfähiger werden zu unseren jetzigen Akkus. Ein weiteres Thema zur Elektrifizierung unserer Fahrzeuge. VW hat etwas vorgestellt, im Moment noch eine Studie, die aber schon relativ realitätsnahe Zeichen mit sich bringt. Und zwar will man den VW-Bus in Zukunft auch als VW-ID.Buzz, B-U-Z-Z, auf den Markt bringen. Das ist allerdings nur ein Arbeitsname. Andere Quellen sagen, der soll E-Samba heißen, in Anlehnung an den Samba-Bus, einen der alten VW-Transporter von früher, oder Bus auf Transporterbasis. Ja, der Aufsichtsrat will jetzt bis 2025, von VW natürlich, versuchen, einen Feldversuch abzuschließen, mit dem es dann möglich sein soll, einen neuen VW-Bus auf den Markt zu bringen. Und der soll voll elektrisch sein. Nicht nur das. Er soll auch über das SDS-System verfügen von AIGO AI, also AYGO.AI. Das ist ein selbststeuerndes System. Das heißt, er soll also, so wie das Moya-System, ein Fahrzeug sein, welches selbstständig durch den Verkehr manövrieren kann. Ziel ist es, hier ein selbstfahrendes Roboter-Taxi quasi auf dem Markt verfügbar zu machen, wo wir nicht mehr selbst lenken müssen und wo das Fahrzeug und die Technik alles übernimmt, was notwendig ist. Also, das passiert hier in der Nutzfahrzeugsparte von Volkswagen und die Dinger als Studien fahren auch schon im umzäunten Gelände. 2025 will VW das für alle verfügbar auf der Straße machen. Heißt, dass wir anrufen und dann kommt ein solches VW-Bus-Roboter-Taxi, dieser ID.Bus oder von mir aus auch Samba, E-Samba, dahin, wo wir ihn bestellt haben. Wir steigen ein, sagen ihm, wo wir hin wollen. Vielleicht haben wir es vorher auch schon per Telefon gemacht. Und dann fährt er uns dahin. Dass das keine Fantasiegespinste sind, sieht man daran, dass die Weltmeisterschaft im Emirat Katar im Jahr 2022 von VW schon mit 35 dieser VW-Bus-Modelle auf Basis dieser Technologie ausgestattet werden sollen. Die sollen da schon selbstständig fahren können. Man will auch da Erfahrungen sammeln. Und sollen die Zuschauer und was weiß ich wegen die Sportler von hier nach da und wohin auch immer bringen. Das heißt dann Projekt Qatar Mobility. 4 Unternehmen in dem Konzern von VW sind daran beteiligt. Einmal die Volkswagen Nutzfahrzeuge, dann Moya, dann AID und Scania. Alle die sind eingebunden in diese Technologie. 2017, glaube ich schon, hat sich auch Ford daran gehangen und hat mit einigen Milliarden Investitionen beim Start ab Argo AI einen Anteil gesichert. Die arbeiten hier zusammen, VW und Ford, bei autonomen Fahrzeugen. Und jetzt ist im Grunde genommen der Zeitpunkt gekommen, wo man mit diesen Fahrzeugen praktische Erfahrungen sammeln will. Und bis nächstes Jahr Weltmeisterschaft ist es nicht lange. Und wenn die Dinger dann tatsächlich da autonom fahren, würde das mit Sicherheit auch weltweit eine Signalwirkung haben und andere würden und müssten mit eigenen Fahrzeugen nachziehen. Die Fahrfunktion dieser VW-Busse sollen bis Level 4 für alle Marken übrigens im VW-Konzern verfügbar werden, nicht nur für den Bus. So, gut, wie er aussieht, da gibt es natürlich Ideen und Bilder dazu, aber wir wissen, solche Vormodelle, die sind immer gezeichnet, sehen immer schön und modern aus. Wenn sie auf den Markt kommen, sind sie etwas praktischer in der äußeren Gestaltung. Aber natürlich wird dieser, oder vielleicht auch E-Bulli genannte VW-Bus, irgendwie erkennbar sein als futuristischer alter VW-Bus, wie wir sie alle kennen, die unsere Straßen bevölkern und im Grunde genommen Werkzeug für viele Handwerker sind. Wir müssen sehen, auf jeden Fall, VW ist ernsthaft eingestiegen in diese Thematik und wenn der E-Samba, also der Bus mit den vielen Fensterchen, dann als autonomes Taxi vielleicht auch mal bei uns durch die Gegend fährt, wäre das schon eine interessante Geschichte und würde noch einen mächtigen Schub geben in die E-Mobilität und vielleicht auch weg vom individuellen Auto. Sie haben es vielleicht schon gehört oder auch gelesen. Google tönt im Moment relativ laut, dass sie ab dem nächsten Jahr, ab 2022, die personalisierte Werbung einstellen wollen. Was heißt also zum Beispiel Cookies setzen? Diese Third-Party-Cookies, die sind ja im Grunde bei Google schon irgendwo geblockt. Wenn man den eigenen Browser von Google ansieht, da sind sie ja nicht mehr möglich. Firefox hat es ja auch schon gemacht. So, und das hört sich jetzt erstmal irre an, Google. Das Unternehmen, was mehr als 50% aller Werbeeinnahmen weltweit kassiert, die sagen, wir wollen unsere Kunden nicht mehr verfolgen über Browserseiten hinweg, sondern wir hören auf damit. Was steckt nun dahinter? Die Nachricht war verdammt überraschend. Und vor allen Dingen hat die Werbebranche jetzt erstmal Angst, wenn sie nicht mehr gezielt dem Einzelnen irgendeine Werbung bringen kann, mit Hilfe von Google, ja, wie soll es denn dann weitergehen? Dann kann man nur noch so wie früher Litfaßsäule, zum Glück kommt jemand vorbei und liest es. Naja, man muss das jetzt nicht so dramatisch sehen. Für die Werbebranche insgesamt ist es schon ein mächtiger Schritt und die müssen sich auch mächtig anstrengen. Nur warum macht Google das? Wollen die nichts mehr verdienen? Die sagen ja auch, wir werden auch keine anderen Tracking-Technologien mehr verwenden. Man könnte ja nur sagen, okay, Google ist ja nun Betriebssystem Android, Vater, Mutter zugleich. Und da gäbe es mit Sicherheit genügend Möglichkeiten, um andere Technologien einzusetzen, die nicht auf Cookie-Technologie basieren. Aber Google hat ja schon seit Jahren immer wieder so kleine Schritte in die Richtung gemacht, dass man, ja, sie haben es so verkauft, den Datenschutz und die Privatsphäre des Endbenutzers, des ihrer Kunden, diejenigen, die sie ausgenommen haben, mehr schützen will. Keiner hat es so wirklich geglaubt, denn im Moment oder vergangenes Jahr hat Google wohl 292 Milliarden US-Dollar im Jahr aus dem Werbekuchen kassiert. Diese sind, glaube ich, 52% weltweit. Und darauf verzichten glaubt keiner so wirklich daran. Das sind wohl irgendwelche Gerüchte. Aber was denn sonst? Naja, Google hat natürlich viele, viele andere Möglichkeiten über E-Mail oder sonstige Sachen, Gruppen, Benutzergruppen mit Interessen herauszufiltern. Also Google möchte künftig Interessengruppen an die seine eigenen Werbekunden anbieten, so nach dem Motto, da interessiert sich einer für Sportschuhe. Und davon haben wir aber 517 Millionen weltweit. Und das Paket kannst du kaufen, dem geben wir dann deine Werbung, so ungefähr. Das ist ja natürlich jetzt ein vollkommener Umbruch und viele Werbetreibende sehen große Probleme darin. Sind doch wohl auch, wenn man das als legitimes und gutes und positives Mittel sehen würde, Werbung. Ich sehe es ganz im Gegenteil. Aber okay, jetzt muss sich die Werbebranche natürlich nach der Decke strecken. Und dann immer wieder die Frage, warum macht Google das? Ja, Google bekommt Druck von allen Seiten. Nachdem Alphabet, also diese Hülle von, wo auch Google ein Teil davon ist, immer mehr Stress bekommt mit der USA, mit der EU und mit seinem Verhalten und Benehmen, müssen die sich umstrukturieren und müssen da mehr auf Datenschutz und sowas achten. Und wenn sie also jetzt eine neue Technologie, mit der man den Einzelnen nicht mehr verfolgen kann, sondern nur noch als anonymes Element in einer Nutzergruppe hat, wenn man das so macht, hofft man da herauszukommen. Das ist aber auch nur die halbe Wahrheit. Denn eine solche Kehrtwende von Google, da steckt noch was mehr dahinter. Die wollen ja nicht weniger verdienen, nicht weniger Umsatz machen, denn wenn ihre Werber, das heißt die Unternehmen und Verbände, die Werbung an Google geben, damit Google die verteilt, wenn die jetzt Probleme haben, dann werden die vielleicht auch nicht mehr so viel werben. Aber das, was weltweit an Werbe Tar ausgegeben wird, das ist ja nur ein bisschen mehr als die Hälfte, was Google hat. Google will aber mehr. Und wie macht es das? Indem es ganz einfach die Konkurrenten angreift. Gut, Apple kann es nicht angreifen, die haben eine eigene Philosophie in dieser Richtung, haben auch in dieser Richtung ein relativ positives Bild aufgebaut in den letzten Jahren, aber es gibt ja auch noch andere. Es gibt ja zum Beispiel Facebook. Facebook ist ja nach Google der zweitgrößte Werbeverteiler. Und Facebook macht sein Geld, seinen Umsatz und verkauft seine Werbeplätze ja auf der Basis, dass man nun gezielt den Einzelnen mit seinem Verhalten bei Facebook, mit seinen Interessen ausspäht, den Einzelnen. Und dann dem die Werbung aufs Auge drückt, von der man meint, dass er am schnellsten darauf reinfällt und sein Geld ausgibt. Ja, das heißt mit anderen Worten, es wird für Facebook eine ganz, ganz böse Zeit anbrechen. Denn wenn Google das schafft, dass sie ein Saubermann-Image nach außen hinbringen und dennoch ihre Werbekunden behalten und dann Interessengruppen bedienen mit der Werbung, die die ja wahrscheinlich gar nicht haben wollen, dann gräbt man natürlich Facebook eine ganze Menge Einnahmen ab. Das scheint mir im Grunde genommen das zu sein, was dahinter steckt. Man kann nicht mehr so wachsen, wie das mal war. Also beginnt jetzt der Kannibalismus unter den großen Werbern in dieser auf unserer Welt. So, jetzt müssen wir mal sehen, was passiert. Müssen wir mal sehen, wie ehrlich ist das von Google gemeint. Da kann man durchaus Zweifel dran haben, ob wirklich der Einzelne nicht mehr verfolgt wird, ob wirklich nur noch Interessengruppen bedient werden und wie weh wird es zum Beispiel Facebook tun. Vielleicht auch ein bisschen Apple und vielleicht auch ein bisschen Amazon. Es ist sicherlich ein geschickter Schachzug. Man verkauft dem Endkunden etwas ganz Positives. Wir verfolgen dich nicht mehr, wir tracken dich nicht mehr. Die Tracker sind ja schon längst bei Chromium und Chrome da in den Hintergrund gedrängt worden, wie auch bei Firefox. Und wir sind so gut, wir sind so schön, wir sind so sauber. Und wenn dann bei Google noch mehr Leute sich die Geschenke wie Android und ähnliches aufs Auge drücken lassen, hat die Werbeindustrie vielleicht am Ende auch keine großen Verluste, sondern ein noch höheres Potenzial, eine noch breitere Basis, die sie ansprechen kann. Ja, das war ein Paukenschlag, als Microsoft Anfang des Monats erklärt hat, dass es massive Schwachstellen, ganz gefährliche Schwachstellen und Lücken gibt in ihrer Software. Dass also hier weltweit Millionen und Abermillionen von Nutzern ihres Microsoft Exchange Servers bedroht sind, von Hackern angegriffen zu werden. Richtig ist, dass Sicherheitsexperten schon im Januar auf Microsoft zugegangen sind und denen gesagt haben, hier pass mal auf, in deinem Exchange-Server 2015, 2017, 2019, da ist eine Sicherheitslücke und so können Angreifer darauf zugreifen, können eindringen, können eventuell sogar den ganzen Rechner desjenigen übernehmen, der sich bei Microsoft Exchange da reingenagelt hat. Also quasi ist es ja auch eine Wolke, eine von diesen Scheißdingern, die versucht wird, auf dieser Welt jedem, der nicht schnell genug wegläuft, aufs Auge zu drücken. Aber Microsoft hat nicht reagiert, nach außen hin. Nach innen haben sie natürlich gearbeitet und haben Updates entwickelt und haben aber erst dann, als die Updates verfügbar waren, Anfang des Monats, die Sache veröffentlicht und haben es vorher geheim gehalten. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist natürlich eine Riesenschweinerei, die hätten es gleich sagen sollen. Aber dann wären natürlich auch alle die Hacker, die diese Informationen noch nicht hatten, aufgewacht und hätten vielleicht ein leichtes Spiel gehabt und wären auch darauf mit der Nase gestoßen worden, wie man irgendwo Schaden anrichten, möglicherweise Daten abgreifen kann zum eigenen Vorteil. Es ist wirklich massiv. Auch das BSI hat ja nun gewarnt mit einer Warnstufe 4, also die höchste, die es gibt. Das ist so eine Art Rotalarm oder sowas, dass man jetzt dringend die Updates von Microsoft einspielen muss. In Deutschland sind wohl über 60.000 Server mittlerweile bekannt geworden, die von diesen Sicherheitslücken betroffen sind. Nicht nur bei kleinen Firmen, auch bei großen Firmen. Und man spricht von mehr als 9.000 Firmen in ganz Deutschland, die jetzt verwundbare offene Systeme haben, sofern sie das nicht schon gefixt haben. Die Dunkelziffer, meint man, aber ist noch viel höher. Und weltweit könnten bis zu 250.000 Benutzer von Microsoft Extreme Opfer von Angriffen werden, zu ihrem Schaden natürlich. Es geht also so weit, dass man wirklich den totalen Verlust der Kontrolle über seinen eigenen Exchange-Server erleiden könnte. Diese Bedrohungsstufe 4 ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Und wer jetzt noch einen Exchange-Server betreibt, er muss dringend, sofort, am besten heute noch, die Patches von Microsoft einspielen. Denn sonst kann es also wirklich böse enden. Ich habe ja schon mehrfach darüber berichtet, dass in NRW die Polizei, dass ich da Informationen habe, dass man da relativ leichtfertig mit der Überwachung von Telefonkunden umgeht. Da ist eigentlich ein Richtervorbehalt vorgesehen, aber es gibt auch Möglichkeiten, das zu umgehen. Jetzt ist ruchbar geworden, dass eine Sonderkommission, das ist die BAO Janus, besondere Aufbauorganisation Janus, der nordrhein-westfälischen Polizei, mehr als 12.000 Rufnummern überprüfen ließ. Auch von komplett Unbeteiligten. Also alle Telefone, die sie bekommen haben, haben sie alle Telefonbücher ausgelesen. Und egal, wer dann einmal nur angerufen worden ist, der Milchmann an der Ecke, weil irgendwie, was weiß ich, was gesagt hat, ich habe meine Milchkanne vergessen, ich hole die später, oder im Bäcker, um zwei Brötchen zu bestellen. Das war vollkommen egal. Man hat diese Rufnummer gesammelt und der hat sie alle überprüfen lassen. Eine solche Massendatenabfrage, das sind glaube ich sogar 12.700, ist noch niemals passiert in Deutschland. Diese Sonderkommission, die ist übrigens über 100 Personen stark, wurde von dem Innenminister Herbert Reul eingesetzt und soll rechtsextremistische Chats unter Polizeibeamten strafrechtlich aufklären. Ist ja alles okay, muss ja wohl auch sein. Es wird jetzt seit Monaten gegen mehr als 25 Polizeibeamte aus Essen und Mülheim an der Ruhr ermittelt. Aber in den vertraulichen Unterlagen, da wurde eben jetzt klar, man hat nicht nur gegen die ermittelt, sondern jeder, mit dem die irgendwann mal Kontakt hatten, wurde überprüft. So, und das kann eigentlich nicht sein. Das sind Grenzen überschritten worden, die in einer Demokratie nicht möglich sind. Und man muss jetzt wirklich mal sehen, dass hier tatsächlich die Sache aufgeklärt wird und nicht wieder irgendwo unter den Teppich gekehrt wird. Wir sind vor der Wahl. Und es könnte sein, dass das hilft, dass hier Druck gemacht wird und dass hier mal aufgeklärt wird und nicht so eine Art Kumpanei. Den Eindruck entsteht ja manchmal zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei, diese Sache wieder verschwinden lässt. Aber man muss darüber sprechen, es sollte jeder wissen. Man könnte sich ja mal im Internet schlau machen für die Hörer, dass das LKA NRW, welches die Bochumer BOA unter der Tagebuchnummer 2403-2021 diese Massendatenabfrage beauftragt hat und diese durchgeführt hat, ohne richterliche Kontrolle, ohne ausreichend berechtigt im Sinne von Recht zu sein. So, an alle, die bisher frohlockt haben, dass das Wort Corona bisher nur einmal am Anfang gelernt worden ist, kommt jetzt ein ganz, ganz kleiner Wermutstropfen. Wir haben heute Wahl, Sonntag. Ich sitze hier am Mikrofon, vor dem Mikrofon und weiß noch nicht, wie die Wahl ausgeht. Ja, mal ganz ehrlich, es ist ja eigentlich klar, es wird keine großen Überraschungen geben. Man muss sehen, was in Rheinland-Pfalz passiert, welche Koalition dann möglich ist. Das könnte knapp werden. Aber vor der Wahl wurde ja nun erstmal eine Lockerung in weiten Bereichen Deutschlands mit diesen Covid-Einschränkungen abgesprochen. Wieder besseren Wissens, wieder Sinn und Verstand wurden trotz, dass ganz klar erkennbar war, dass die neue Variante 1.1.7 die Überhand nimmt, dass sie sich alle 12 Tage verdoppelt, dass wir ja im Grunde genommen vor einer dritten Welle, mittlerweile haben wir sie wohl schon, stehen, wurden Lockerungen durchgeführt. Natürlich auf Druck der Masse. Es ist ein massiver Druck gewesen. Und dem hat man meiner Meinung nach vor der Wahl einfach stattgegeben, um noch ein paar Wählerstimmen zu fangen, um ein paar Wähler davon abzuhalten, irgendwo im rechten Spektrum der Parteienlandschaft sich ein Ziel für die Wahl zu suchen. Und jetzt bin ich gespannt, wenn sich die Parteien nächste Woche sortiert haben, wie es dann aussieht, wie es weitergeht. Vielleicht setzt dann der Verstand ein und dann wird es natürlich schlimmer, als es vorher war, denn die Maßnahmen, die jetzt gelockert worden sind, das heißt also diese Grundrechtseinschränkungen, die man den Menschen zurückgegeben hat, das sind ja keine Erleichterungen oder sonst was, sondern es sind ja Grundrechte, die vorübergehend eingeschränkt waren, die muss man wieder kassieren. Und ich gehe mal davon aus, dass diese ein paar Tage Corona-Frühling über Ostern in einem Corona-Winter enden werden. Man kann darüber denken, wie man will. Keiner hat diesen Coronavirus in die Welt gesetzt, gezielt, um irgendetwas zu erreichen. Aber wir müssen einfach mithelfen. Und diese Blödeleien, diese politischen Diener, die von den Parteien gemacht worden sind, bundesweit, über länderübergreifend, parteiübergreifend, die Folgen davon müssen wir jetzt wieder alle tragen. Es ist schade, aber ich kann es nicht anders sagen. Es wird so kommen. Wir werden wieder stärkere Einschränkungen hinnehmen müssen. Wegen Blödheit, nee, wegen Machtgeilheit einiger Politiker, die vor der Wahl keine andere Möglichkeit gesehen haben. Gut, dann machen wir jetzt hier aber auch wirklich Schluss. So, alle zusammen. Ich hoffe, dass ich falsch liege. Ich hoffe, dass kommende Woche das mit dem Schnee und dem Frost nicht so schlimm wird. Ich hoffe, dass wir in 2 Wochen schönes Wetter haben, keine Einschränkungen haben. Ich hoffe, dass diese Impfstoffmisere und diese Missorganisation von dem ehemals glänzenden Deutschland in dieser Welt, der Ruf ist natürlich längst im Arsch, dass man das endlich mal in den Griff bekommt. Und ich hoffe, dass ihr alle gesund bleibt. Und ich hoffe, dass ihr, selbst wenn die Regierung sagt, ihr dürft jetzt wieder Rudel saufen oder sonst was, doch noch ein bisschen zu Hause bleibt. Wartet ab, wartet bis Ostern. Bewertet die Lage selbst. Verstand habt ihr ja genug, sonst würdet ihr hier nicht zuhören. Und dann entscheidet in der Verantwortung für euch, für eure Liebsten, für eure Familie, wie ihr weiter handeln werdet. Irgendwann ist es vorbei. Und wenn ihr nicht verantwortlich handelt, ist es noch viel früher vorbei für den einen oder anderen. Und das Leid und die Tränen, wer die verantworten will, wer der weiterleben will, der soll ruhig leichtfertig das machen, was ihn irgendwelche Querdenker oder andere, na, ich sag's nicht, davor machen wollen. Denkt daran, Russland ist massiv dabei, in Deutschland Fehlinformationen zu streuen. Rechte Randgruppen, die unterstützen das in Deutschland, versuchen das seriös zu machen. Fallt nicht darauf rein. Die Gefahr ist groß, sie ist real und wir müssen noch ein bisschen warten. Wenn wir das tun, wenn wir das verantwortlich tun, dann können wir dieses Jahr im Sommer vielleicht auch ein bisschen leichten Herzens Urlaub machen, ohne die große Gefahr. Das war's jetzt. Schaut mal in den Shop hinein. Ganz herzlichen Dank an die Spender, die auch jetzt in den letzten 2 Wochen wieder etwas gespendet haben. Und auch gezielt auf den Audiocast hingewiesen haben, nicht nur auf die Videos. Ja, und dann sehen wir mal. Jetzt kommt in knapp zwei Wochen das nächste Video. Vielleicht sogar vorher, ich weiß es nicht. Manchmal habe ich so viele Themen, die weg müssen. Es könnte durchaus sein, wenn ich die Zeit finde, dass wir schon diese Woche Samstag um 10, aber nee, das will ich nicht versprechen. Es ist ja nur, es könnte. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund, bis in zwei Wochen spätestens und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.